ARD.
Heute ist unser Thema Lokaljournalismus. Das ist ja das Brot und die Butter im Medienbetrieb sozusagen. Denn nirgendwo sonst zeigen sich Probleme und Herausforderungen des Alltags vieler Menschen so unmittelbar wie im Lokalen vor Ort. Oft wird es ja auch ein bisschen spöttisch betrachtet, so nach dem Motto, da geht es nur um Kaninchenzüchtervereine oder den umgefallenen Baum in der Straße. Also ich muss ja sagen, ich lese ja schon ganz gern mal den Lokalteil, wobei nicht jeden Tag, gebe ich offen zu. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Florian?
Ich lebe im Saarland, bei uns ist alles Lokalberichterstattung. Ich habe als Lokalreporter bei der Tageszeitung angefangen. Ich habe bei der großen Tageszeitung mit lokaler Berichterstattung mein Volontariat gemacht und bin jetzt bei einer Regionalwelle für die ARD im Job. Und für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Säule des Journalismus in Deutschland und auch für die Demokratieförderung. Das Lokale ist enorm wichtig und nicht wie oft, das ist so mein Eindruck, gemeint wird, das sei piefig und irgendwie verzichtbar, weil es eben dann auch mal der umgefallene Baum oder der Hasenzuchtverein ist. Aber man sieht halt immer mehr Tageszeitungen verkleinern ihre Lokalteile, fahren das komplett zurück oder lassen die von irgendwo anders produzieren und sie heißen dann nur noch so. Ich bin der Meinung, das ist echt eine Bedrohung für die Meinungsbildung in diesem Land und es ist einfach enorm wichtig, dass es die Lokalteile und die Lokalberichterstattung gibt.
Absolut. Also der Lokaljournalismus ist bedroht, das kann man auf jeden Fall sagen, denn immer mehr Landkreise und Gemeinden drohen ja also zu veröden, jetzt mal in Anführungszeichen, weil Redaktionen zusammengelegt werden oder geschlossen werden. Du hast es erwähnt. Also all das ist ja nicht neu, aber es fehlte bislang am wissenschaftlichen Unterbau, so formuliere ich es jetzt mal. Also die Datenlage war doch eher dünn. Und nun gibt es eine neue Studie namens Wüstenradar, finanziert unter anderem von der Rudolf-Augstein-Stiftung und der Hamburg Media School. Und die ist letzte Woche erschienen und sie soll Licht ins Dunkel bringen, wo der Lokaljournalismus steht. Und da dachten wir uns, wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Wüste oder Steppe, wo steht der Lokaljournalismus, ist unser Thema heute. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Florian Mayer und am Telefon ist jetzt der Studienleiter Christian Wellbrock von der Hamburg Media School. Hallo Herr Wellbrock.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
Ja, Wüstenradar, das klingt ja ziemlich drastisch so als Begriff. Gibt es denn schon Lokaljournalismus-Wüsten in Deutschland?
Ja, das hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, wie man das jetzt genau misst, also wie man die Verbreitung des Lokaljournalismus misst. Und bei uns, also im Rahmen unserer Studie Wüstenradar, haben wir uns eben dazu entschieden, das Ganze auf Landkreisebene zu betrachten. Das heißt, wir haben gezählt, wie viele wirtschaftlich unabhängige Lokalzeitungen gibt es in den jetzt aktuell 400 Landkreisen, aber eben auch rückwirkend oder im Zeitverlauf von 1992 bis 2023. Und wenn man das so zählt, also auf Landkreisebene und die wirtschaftliche Unabhängigkeit als zentrales Kriterium nimmt, dann muss man sagen, es gibt noch, also ich betone noch, keine Zeitungswüsten. Ja, es lässt sich aber schon ein stetiger Rückgang der Anzahl der Lokalzeitungen beobachten, übrigens ziemlich gleichmäßig über das Bundesgebiet, aber natürlich ist sozusagen die Lage dann in einzelnen Landstrichen dramatischer, weil man da auch auf einem niedrigeren Niveau angefangen hat, sodass man aber tatsächlich sagen kann, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch auf Landkreisebene Wüsten geben wird. Also wir wissen, wohin wir gehen und es gibt jetzt wenig Anzeichen oder eigentlich gar keine richtigen, dass sich dieser Trend quasi umkehren würde. Das ist aber natürlich gleichzeitig, also ich betone das immer mit dieser Landkreisebene so, weil es natürlich überhaupt nicht auszuschließen ist, dass wenn man kleinteiliger hinschauen würde, also zum Beispiel auf Gemeindeebene, dass es dann durchaus schon solche Wüsten geben könnte. Ja, das konnten wir als aber leider nicht leisten, weil es dafür einfach keine ausreichend zuverlässigen Daten über so einen langen Zeitraum und über das gesamte Bundesgebiet gibt oder wir konnten sie einfach nicht erheben und dementsprechend haben wir uns dann auf die Landkreise und kreisfreien Städte und die wirtschaftliche Unabhängigkeit als Kriterium beschränkt quasi.
Bevor wir da dann tiefer einsteigen in die Inhalte, würde mich noch ganz kurz die Datenlage dann im Speziellen interessieren. Auf was konnten Sie dazu zurückgreifen, um zu gucken, wo gab es wann welche Zeitung? Und haben Sie sich dann das Verbreitungsgebiet angeguckt und gesagt, an dem Landkreis endet es? Oder wie haben Sie rausgefunden, wo welche Zeitung da gelesen oder veröffentlicht wurde?
Also es war, das muss ich auch sagen, deutlich schwieriger, als wir ursprünglich mal dachten, dass es werden würde. Es gibt natürlich diese Stichtagszählungen von Walter Schütz beispielsweise, der das ja zu mehreren Zeitpunkten sehr, also man muss wirklich sagen, sehr, sehr fleißig einfach gemacht hat und gezählt hat, wie viele Tageszeitungen gibt es wo. Es geht weniger um Verbreitungsgebiete, die sind natürlich ein Indikator, sondern es geht eher darum, über welche Landkreise die Zeitungen berichten. Das deckt sich natürlich sehr, sehr stark auch mit dem Verbreitungsgebiet. Gebiet. Also es war wirklich so eine Art Puzzle, was wir da versucht haben zu lösen.
Aber nur um es richtig zu verstehen, also es gibt ja auch den Vorwurf der Zombie-Zeitung in Anführungszeichen, also dass es Landkreise gibt, da hat man dann 2 oder 3 Lokalzeitungen. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist das ja häufig der Fall. Aber die kommen dann alle aus der gleichen Redaktion beziehungsweise aus dem gleichen Verlag. Aber das zählen Sie dann wirklich in Ihrer Studie als quasi nur ein Zeitungskreis in dem Fall, um bei dem Beispiel zu bleiben?
Ja, also genau. Also es gibt ja verschiedene Phänomene. Es gibt einmal das, dass sozusagen nur noch die Hülle oder die Marke einer Zeitung erhalten bleibt, die aber von jemand anderem befüllt wird quasi. Also es keine eigene Redaktion mehr gibt. Das nennt man dann gerne auch, wie Sie das auch gerade nannten, diese Zombie-Zeitungen. Es gibt aber auch diese Aufteilungen, dass, also wenn es beispielsweise 2 Verlagshäuser gibt, die 2 Landkreise bedienen, dann gibt es in beiden zwar noch sozusagen beide Titel, aber der eine Verlag kümmert sich ausschließlich um den einen Landkreis und der andere um den anderen Landkreis und dann wird eben in 2 verschiedenen daherkommenden Zeitungen, die auch unterschiedliche Eigentümer haben, dasselbe berichtet. Und das ist tatsächlich, muss man sagen, das ist tatsächlich ein Problem in unserem Datensatz, dass wir das sozusagen nicht systematisch über den langen Zeitraum und über das gesamte Bundesgebiet mit erheben konnten, sodass wir dann sozusagen einen Preis zahlen mussten und uns dann eben dazu entschieden haben, dass wir die wirtschaftliche Unabhängigkeit da als Kriterium nehmen. Wir machen das aber auch sehr transparent, also ich hoffe, das sehen Sie auch so, und schreiben auch ausführlich drüber, was wir jetzt nicht leisten konnten und was wir eben leisten können. Ja.
Heißt dann auch, das ist eine quantitative Aussage, noch keine qualitative rein in, wie gut ist das, was da noch tatsächlich veröffentlicht wird oder mal veröffentlicht wurde. Also es geht tatsächlich einfach nur um nackte Zahlen, ne?
Ja, genau. Also wir wollten einfach mit dieser Studie dazu beitragen, dass man mal so ein Datengerüst über einen längeren Zeitraum hat, weil das gab es bisher zumindest so, wie wir das sehen konnten, in der entsprechenden Systematik nicht. Und wie Sie auch sagen, genau, und die Qualität des Lokaljournalismus vor Ort, die ist tatsächlich natürlich sehr, sehr noch deutlich schwerer messbar als ist da jemand oder nicht oder wie viele sind dort. Und man muss aber auch sagen, dass die Datenlage für die Qualität der Lokalberichterstattung in Deutschland tatsächlich auch vergleichbar schlecht ist. Also wenn man das mit den USA vergleicht, auch wenn das vielleicht nicht ganz fair ist, weil es ein deutlich größeres Land ist, aber da wird deutlich mehr Mühe darauf verwendet, bestimmte Sachen einfach schlicht zu zählen. Also da gibt es Studien, die auf Datensätze zurückgreifen, die Anzahl der JournalistInnen pro County oder dann also als deutsches Äquivalent Landkreis dann irgendwie angeben. Und sowas kennen wir hier nicht.
Ich habe diese Woche ja eine völlig irre Geschichte gelesen. Und zwar, man könnte ja auf die Idee kommen, dass gerade in wirtschaftlich schwächeren Landkreisen, also im Osten, aber durchaus auch im Westen Deutschlands, die Situation schwieriger ist, weil die Verlage natürlich nicht mehr dementsprechende Einnahmen generieren können. Aber ich habe eine Meldung gelesen von der Tegernseer Stimme. Also Tegernsee ist ja eher tolle Landschaft, tolle Häuser, ne? Bayern, also alles wunderbar so. Dass zum einen die jetzt quasi keine Nachwuchskräfte mehr finden. Und zum anderen sagen die halt, also die haben auch das Problem, dass die Lebenshaltungskosten dort so hoch sind, dass die Leute da nicht mehr hinziehen. Und die Tegernseer Stimme wird jetzt Ende des Jahres eingestellt. Das fand ich auch eine total irre Geschichte angesichts der Tatsache, dass ja da wahrscheinlich es wirtschaftlich eher prosperierender ist in dem Landkreis. Also man sieht daran wohl, also es geht ja jetzt nicht nur um die wirtschaftliche Prosperität in einem Landkreis, oder?
Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Fall, den ich so konkret oder in dem Detail auch gar nicht erkannte. Es ist aber durchaus schlüssig, also würde ich jetzt mal sagen, oder plausibel, dass das natürlich auch ein Effekt sein kann. Denn an mangelndem Einkommen oder Durchschnittseinkommen liegt es an dem Landkreis dann wahrscheinlich eher nicht. Da würde ich Ihnen zustimmen. Es ist grundsätzlich aber was wir natürlich wahrnehmen, und Sie wissen das ja auch, aber dass sich die Arbeitsbedingungen im Journalismus allgemein halt jetzt nicht unbedingt verbessert haben in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil. Und Geld spielt da natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn man das sagen kann, je prekärer die Arbeitsbedingungen werden, desto geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass junge, aber auch irgendwie ältere Talente sich dann für diesen Berufszweig entscheiden. Da muss man also schon ganz schön viel Idealismus mitbringen. Da könnte man gegebenenfalls aber vielleicht auch ansetzen und dann sagen, okay, vielleicht geht es in Zukunft in der Fläche dann nicht mehr nur darum, dass sich sozusagen ganz hoch ausgebildete JournalistInnen aus den Großstadtredaktionen in die ländlichen Gebiete schicke, sondern vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr Leute vor Ort suchen, die schon dort sind, die sich vielleicht auch mit der Gegend oder der Region identifizieren, die dort gerne bleiben möchten und trotzdem, ich würde es mal nennen, publizistisch interessiert sind, dass man versucht dazu beizutragen, diese zu befähigen, auch wirklich journalistisch professionell zu arbeiten.
Wenn man auf Ihre Karte guckt, ich habe die, kann ich sagen, jetzt, da sie ja öffentlich ist, vorveröffentlicht gesehen, auf einer Veranstaltung des Deutschen Journalistenverbandes auf dem Bundesverbandstreffen. Und wenn man da so drüber gegangen ist, dann wurde das deutlich, was ja jetzt im Zuge von Wahlen auch immer wieder hochkommt, dass gerade in Ostdeutschland es da Kreise gibt, da wird es schon sehr, sehr steppig, will ich das jetzt mal nennen. Man kennt das so ein bisschen aus den USA, wo ja es auch Ecken gibt, wo Lokaljournalismus im Grunde komplett verschwindet und man dann halt sieht, Polarisierung, politischer Extremismus macht sich breit. Zumindest wird es immer wieder gerne in einen Zusammenhang gestellt. Jetzt haben Sie vorhin schon zum Einstieg unseres Gesprächs gesagt, wir sind noch nicht so weit, dass wir tatsächlich komplett weiße Flecken oder Wüstenlandschaften in Deutschland haben. Ich würde jetzt mal behaupten, mit dem Blick auf Ihre Karte, dass wir in Ostdeutschland in manchen Ecken nicht mehr so weit davon entfernt sind. Und sind das dann diese Effekte, die wir sehen, weil Lokaljournalismus verschwindet, dass sich dann da andere Gruppen breit machen mit eher extremeren Meinungen?
Also wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass es sozusagen auf Gemeindeebene oder wenn man noch tiefer reinzoomt, dass es da tatsächlich auch schon Wüsten gibt. Das, ne, das muss man ganz klar sagen und das wäre tatsächlich auch was, was man als nächstes machen könnte, sollte, müsste, dass man sich dann tatsächlich jetzt aus dieser, wir hatten jetzt ja eher so diese Vogelperspektive, dass man dann eben reinzoomt und guckt, okay, wo sind denn Landstriche, wo es eben diese Zombie-Zeit, diese sogenannten Zombie-Zeitungen gibt, wo es vielleicht auf einer Gemeinde- oder Ortsebene schon Wüsten gibt und das dann mit ähnlich oder strukturähnlichen Kreisen oder Gemeinden vergleicht. Und dann ist es durchaus denkbar, dass man da dann auch schon Effekte messen kann. Denn das haben wir tatsächlich auch dann da gemacht. Also wir haben die Daten, die wir jetzt zur Verbreitung des Lokaljournalismus erhoben haben, in den Zusammenhang gestellt mit Demokratieindikatoren, also Wahlbeteiligung, politische Polarisierung bis hin zu irgendwie Anzahl der Krankenhausbetten pro Person. Und da muss man sagen, da konnten wir jetzt, zumindest auf Landkreisebene, keine robusten negativen Effekte messen. Okay. Schließt aber nicht aus, dass es die tatsächlich auch gibt. Das ist aber auch, wie Sie das ja auch schon gerade selber angesprochen haben, nicht unbedingt überraschend, denn wir haben eben zumindest auf Landkreisebene, die wir ja betrachtet haben, noch keine Wüsten. Und die meisten Studien, die eben negative Effekte auch kausal nachweisen können, also auf politische Polarisierung und Wahlbeteiligung und dem Fehlverhalten von Unternehmen und der Leistung des öffentlichen Sektors, sage ich jetzt mal, die kommen aus den USA und die zeigen diese Effekte eben auf Grundlage von Counties, die eben tatsächlich Wüsten sind diesbezüglich. Und das heißt aber jetzt dann eben, wenn man das zusammennimmt, nicht, dass es irgendwie eine Entwarnung für Deutschland gäbe oder sowas, sondern ich würde es eher so sehen, wir können eine klare Versteppung des Lokaljournalismus in Deutschland konstatieren und diese Entwicklung wird auch so weitergehen. Es spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Wir wissen also ziemlich genau, wo es hingeht und wir wissen auch, was passiert, wenn wir denn dort ankommen, dass es eben Wüsten gibt und das gilt es zu verhindern.
Lassen Sie uns am Schluss nochmal über Lösungsansätze sprechen. Ich habe heute in der Süddeutschen Zeitung einen ganz interessanten Artikel gelesen. Da ging es darum, dass in Norwegen die Verlage sehr viel stärker kooperieren und es dadurch auch eine bessere Abdeckung mit Lokaljournalismus gibt. Und es gibt in Deutschland ja auch verschiedene lokaljournalistische Projekte, also wie zum Beispiel Karla in Konstanz oder Rums in Münster oder 4.0 in Düsseldorf. Also das sind ja alles Projekte, die so ein bisschen, ich sag mal so, in so Lücken springen. Aber die sind natürlich oft sehr schlecht finanziert. Also was müsste man denn tun, politisch gesehen, also dass man vielleicht solche Projekte stärker unterstützt?
Die Lösung des Problems wird eher, nicht ausschließlich, aber eher natürlich im Digitalen liegen als jetzt in der klassischen Printwirtschaft. Und es gibt so ein paar naheliegende Dinge, die Sie auch gerade nannten. Natürlich könnten die Verlagshäuser stärker miteinander kooperieren. Das passiert jetzt glücklicherweise auch schon. Auf der anderen Seite ist Norwegen diesbezüglich auch nicht hundertprozentig zu vergleichen mit Deutschland, denn da gibt es nur wenige, eigentlich nur ein großes Lokalmedienverlagshaus. Aber trotzdem ist es ja nicht unmöglich, auch hier in einer noch diverseren Landschaft stärker miteinander zu kooperieren. Aber es geht grundsätzlich darum, und da würden Sie mir hoffentlich zustimmen wahrscheinlich, es geht grundsätzlich darum, die Bedingungen für den Lokaljournalismus zu verbessern. Und das natürlich auf eine staatsferne Art und Weise. Das ist natürlich absolut unverhandelbar und notwendig. Und Und da kann man mit relativ einfachen Mitteln, wie beispielsweise der Anerkennung des Journalismus als gemeinnützig, natürlich helfen. Das bringt steuerliche Vorteile. Das würde es aber auch Stiftungen erleichtern, sich im Lokaljournalismus zu engagieren. Man kann Mehrwertsteuersätze senken. Man kann eine Produktionsförderung machen. Also beispielsweise gibt es auch in einigen nordeuropäischen Ländern eine Subventionierung von journalistischen Stellen. Es gibt auch Möglichkeiten der Nachfrageförderung. Man könnte an sogenannte Konsumgutscheine denken, wie man die zum Beispiel aus dem Kulturbereich kennt. Oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welchem nordeuropäischen Land das ist, aber es gibt auch die Möglichkeit, journalistische Abos von der Steuer abzusetzen, also als sozusagen Werbungskosten. Das sind ja auch alles Möglichkeiten, die Nachfrage so ein bisschen zu fördern. Und letztendlich, glaube ich, muss man auch erwähnen, dass natürlich eine Medienkompetenzförderung, die deutlich komplexer ist, die umzusetzen, das ist schon klar, aber die trägt natürlich dazu bei, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, ich sag mal, gute von schlechten Inhalten zu unterscheiden, was ja die notwendige Voraussetzung dafür ist, dass man auch dem hochwertigen Journalismus die entsprechende Wertschätzung zukommen lassen kann.
Und Herr Weltbrock, wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit und für die Arbeit, die Sie in die Studie gesteckt haben. Ich sage nochmal die Internetadresse, wen es interessiert, wüstenradar.de. Da kann man die ganzen Daten und die Landkreise abrufen. Vielen Dank, dass Sie heute uns Auskunft gegeben haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Danke.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.